So, also jetzt sind wir warm.
Ja, es ist immer noch fast Regenwald. Obwohl, jetzt würde ich fast sagen, es ist eher Nebelwald auf der Bergkuppe.
Das Gute ist, wir müssen nicht mehr weiter hoch. Der Nachteil davon, wir haben keine Hoffnung, dass wir noch über die Wolke kommen heute. Aber immerhin haben wir unser Tagesziel erreicht. Hier diesen Stein und diese Gedenktafel.
Ja, es ist ein imposanter Stein. Ich habe mir den viel kleiner vorgestellt. Also ein imposanter, größerer Stein. Da steht drauf, Freideutscher Jugendtag, 12. Oktober 1913. Und das Gleiche steht hier unter dem Bild. Das ist also ein großes Ölgemälde, ne, mit Menschen drauf. Jungen Menschen, die tanzen. Und in der Mitte wird ein Laubkranz oder mehrere Laubkränze sind quasi emporgehoben, ne, an so einem großen Stamm.
Erinnert so an einen Maibaum, ne?
Ja, hat sowas, genau, vom Maibaum.
Und im Hintergrund auf dem Bild kann man sehen, stehen so ein paar Erwachsene mit gebührendem Abstand und beobachten das mit so einem leicht kritischen Blick.
Ja, und dann ist da auch noch ein Text, ne, unten drunter, dass sich hier am 12. Oktober 1913 mehrere tausend Jugendliche aus den Wandervögelbünden und der Freideutschen Jugend zu einer Kundgebung der Jugend trafen, um ihrem gemeinsamen Streben Ausdruck zu verleihen. Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Heute vielleicht nicht mehr so im Sprachgebrauch, aber bestimmen will die Jugend ja.
Selbstbestimmung war damals noch nicht so selbstverständlich wie heute. Mhm. Ne? Dass die Jugend selber machen will, was ihr im Sinn ist.
Hier steht auch weiter, dass man mehr Informationen auf der Jugendburg Ludwigstein im dortigen Archiv der Deutschen Jugendbewegung findet.
Da waren wir ja nun gestern. Ja. Und wir sind ja gleich noch verabredet mit Frau Rappe-Weber vom Archiv. Wir sind hier an dem Stein verabredet. Aber ich glaube, unser Gespräch machen wir besser drin.
Ist ja, ist schon ein bisschen zugig hier auch, ne?
Feucht hier im norddeutschen Regenwald.
Ja.
Und jetzt sind wir da angekommen, wo wir gestern schon drüber gesprochen haben, an diesem Gedenkstein, Erinnerungsort zu diesem ersten freideutschen Jugendtreffen auf dem Hohen Meißner. Und wir freuen uns, darüber können wir nämlich nochmal sprechen mit Frau Susanne Rappe-Weber. Wir hatten uns ja gestern schon getroffen.
Ja, schön.
Auf dem Archiv.
Ja.
Helfen Sie uns auf die Sprünge. Wie war das denn hier so vor, also 1913?
Also hier ist ja einmal der Gedenkstein, den man hier sehen kann. Und dann gibt es hier noch diese große bunte Tafel. Eine ehemals eigentlich Fotografie, Schwarz-Weiß-Fotografie, die ein Künstler hier in Farbe gestaltet hat. Und vielleicht die Wahrheit nicht so ein bisschen zwischen beidem. Hier ist ja so eine Tanzszene zu sehen und sind durchaus so halb erwachsene Leute, die da auf so um so einen Baum herumstehen. Also der Tanz hat eine große Rolle gespielt. Wir haben hier so eine große, weite Wiese, die hier Richtung Kassel sich erstreckt und auch einen schönen Blick in die Landschaft ermöglicht. Der Meißner so als eines der höchste Berg hier in Nordhessen seit 1913 wird er übrigens erst Hoher Meißner genannt. Vorher ist er in den Karten als Meißner, noch älter, Wissner, Weißer, benannt. Ja, es ist schon ein faszinierender Ort und da gab es eben diese bis dahin schon ganz gut ausgebreitete und gut organisierte Jugend, bürgerliche Jugend, Wandervögel, von denen sich einige jetzt freideutsche Jugend nannten, die diesen Platz recht bewusst ausgesucht hatten, einen Platz in der Natur, einen faszinierenden Platz, um dorthin tausende junger Leute einzuladen, um gemeinsam so ein Fest zu feiern, bei dem die Natur im Mittelpunkt stehen sollte. Also es gab kein Festmotto, das sozusagen jetzt vaterländische oder politische oder solche Töne angeschlagen hätte, sondern es ging der erste freideutsche Jugendtag eben um die junge Generation, die Jugend, freideutsch als Inbegriff für liberale, offene Programmatik dieser Bewegung. Ja, und darum sollte es gehen, das in der Natur zu feiern, zusammen zu sein, zu singen, zu tanzen, gemeinsam abzukochen, so nannte man das Feuerchen machen und auf Töpfen ein Süppchen oder einen Tee zu kochen, abkochen und das dann auch verzehren gemeinsam. Das war das Fest, um das es da ging.
Mit Abkochen haben wir heute ja ganz andere Assoziationen. Da denkt man eher sofort an Hygiene und Bakterien. Deswegen muss man das erst abkochen, aber assoziiert eher, was wir heute sagen, mit Leonie abhotten oder
ja.
So.
Naja, jetzt geht's ab, ne? Jetzt geht's los.
Ja, also definitiv ging es da auch ab, auch wenn es ums Kochen ging. Immerhin kamen da mehrere tausend Leute zusammen. Gab viele, die auch gern gekommen wären, aber gab es natürlich mancherlei Hinderungsgründe, sich auf den Weg zu machen. Die Teilnehmer kamen aus München und aus Flensburg. Das war also keineswegs hier so ein Regio-Treffen, sondern das war reichsweit, hatte man das beworben und hatte auch reichsweit sozusagen Teilnehmer. Es muss ein ganz tolles Erlebnis gewesen sein. Es waren junge Frauen dabei und die Mehrheit waren männlich. Es waren Schülerinnen und Schüler dabei, aber auch junge Erwachsene und eine Anzahl von Rednern, die sich da zu Wort gemeldet hatten, um der jungen Generation Wegweisendes mitzugeben. Ja, es gab ein Programm, es gab eine Festschrift, es gab hinterher auch ordentlich PR-Arbeit, das muss man schon sagen. Also da ist richtig professionell, hat man die Medien einbezogen, die es seinerzeit gab. Ich hatte es, glaube ich, beim Rundgang durchs Archiv gestern ja schon erzählt, es gab so eine Ikone, die als Postkarte vertrieben worden ist. Also was medial möglich war, hat man getan, dass das nicht in Vergessenheit gerät.
Und wie viel kamen denn da so zusammen? Und sind die dann wirklich mit dem Zug angereist und dann gewandert? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es sind tatsächlich 2.000 bis 3.000 TeilnehmerInnen gewesen. Die Zahlen schwanken da ein bisschen. Und die sind dann mit Zügen angereist und sind dann die letzten Kilometer auf den Berg hochgelaufen. Das war 12. 13. Oktober, Samstag und Sonntag. Dann hat also am Samstag schon mal der erste Teil des Festes stattgefunden und am Abend sind die dann wieder runter in die Dörfer gegangen. Also das ist jeweils ein Marsch von 4-5 Kilometern, um dann dort in den Dörfern Frankershausen, Hausen, also die Ortschaften, um da zu nächtigen und am nächsten Morgen wieder hochzulaufen. Es hatte auch echt was mit Wandern zu tun und dann am Sonntagnachmittag dann wieder zum Bahnhof runterzugehen und dann die Züge in die Heimat wieder zu nehmen, ja, also wobei das nicht als lange Wanderung empfunden worden ist, sondern man hatte den Eindruck, das ist zentral und gut angebunden. Aber ganz ehrlich, das ist schon ein ordentlicher Weg hier hoch, ne?
Und soviel ich weiß, war doch zeitgleich in Leipzig mit viel kaiserlichem Pomp die Einweihung des Völkerschlachtendenkmal.
Dass das geplant war, hat ja überhaupt den Anstoß gegeben, so ein Gegenfest zu planen. Und bei den Überlegungen hatte man zuerst an ein Kulturfest in Jena gedacht. Also Jena sollte dann eigentlich der Ort sein, wo auf Kultur noch stärker gesetzt wird, auf Literatur, auf Theater und so weiter. Und erst ein bisschen später hatte sich dann die Fraktion der Naturfreunde durchgesetzt. Aber gemeinsam war den Veranstaltern, dass sie jedenfalls nicht diesen militärischen Pomp wollten, dass sie nicht im Mittelpunkt haben wollten, diese vaterländischen Bekundungen und Gefühle und diese Bezugnahme auf Befreiungskriege und staatlichen Glanz. Also nicht, dass sie das alles inhaltlich vollumfänglich abgelehnt hätten, so weit ging das gar nicht, aber sie wollten anders feiern und sie wollten einen anderen Inhalt haben.
Wenn jetzt die Natur wichtig war, kann man irgendwie so rekapitulieren aus den Schriften, die ja reichlich verfasst wurden, was für ein Bild von Natur oder Verständnis, was für ein Naturverständnis da so präsent war?
Also da müsste man ja einmal unterscheiden, Denker, die sich damit schon länger auseinandergesetzt haben. Ich glaube, gestern hatte ich schon mal von dieser Schrift von dem Ludwig Klages gesprochen, von Mensch und Erde, der das auf so ein ganz grundsätzliches Niveau hebt, ob dieser die Vorstellung vom Menschen als letztlich Ausbeuter der Ressourcen, die die Erde bietet, ob das noch angemessen ist oder ob das nicht schon um 1913 eben zu solchen Verwerfungen geführt hat, dass man das unmöglich in die Zukunft fortschreiben kann, sondern dass man nur sofort aufhören kann damit und da eine andere Umgangsweise damit einfordert. Wenn man jetzt so an diese jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer denkt, ich denke, da sind schlichtere Wahrnehmung von Natur als Gegensatz zur Stadt, als weniger belebt, weniger laut, weniger hektisch, mehr Freiraum, weniger Grenzen. Also ich glaube, dass da solche Naturmotive vorrangig sind. Und was die ja so nach und nach gelernt haben, das ist eben auch im frühen Wandervogel praktiziert worden, ist das aufmerksame Wahrnehmen von der natürlichen Umgebung. Also das, was man in der Stadt eben dann doch auch verlernt und im Biologieunterricht nicht gelernt hat, nämlich Pflanzen benennen zu können, Vogel am Schattenbild erkennen, Baumarten benennen zu können. Also wirklich auch ein Wissen sich anzueignen über die Naturumgebung, in der man lebt und sich das dann auch wieder anzueignen. Das sind, glaube ich, so Themen gewesen, die für die Jugendlichen selber von Interesse waren.
Von hier aus wandern wir dann noch weiter bis nach Sontra mit unserer Landpartie Reformland. Und in Sontra gibt es irgendwie so auch so ein bisschen eine merkwürdige Geschichte mit dieser Thingstätte und da so eine merkwürdige Reformbewegung. Steht das in Verbindung mit der damaligen Jugendbewegung oder ist das eine Verirrung oder ist das was ganz anderes?
Also Sie spielen auf Donnershag an, ne? Das ist ja heute so ein Stadtteil von Sontra. Das ist so ein Aussiedlerhof eigentlich gewesen, der dann für eine kurze Zeit in den 1920er Jahren von so einer Siedlungsgemeinschaft gekauft worden ist und eben für einige Jahre auch bewohnt worden ist, mit dem Versuch, sich da mit der Landwirtschaft vor Ort über Wasser zu halten. Das andere Standbein, auf dem diese Siedlung wirtschaftlich stand, war ein Verlag, der Zeitschriften und Bücher herausgegeben hat, unter anderem die Vegetarische Warte. Es war also zu der Zeit, Anfang der 20er Jahre, so ein Zentrum der vegetarischen Bewegung in Deutschland. Aber ideologisch im Hintergrund stand Hunkel, ein Verfasser von so ideologischen Schriften, die letztlich eine Erneuerung des deutschen Volkes durch letztlich auch eine rassisch begründete Gesellung erfunden haben. Und die wollten das ausprobieren. Also Donnershag war dann so gedacht als eine Keimzelle, als ein Anfangsort für ein neues Deutschtum. Also kleiner hat man es nicht gemacht, sondern so war das Verständnis davon. Und hängt das nur mit der Jugendbewegung zusammen, ist es eine Verirrung. Also von 1913 aus gesehen, da wo wir jetzt gerade stehen, sind es sicherlich, sowas hatte man nicht vor Augen, also dass sowas möglich sein könnte. Jugendbewegung ist dann ja eher so ein Teilbereich von dem, was dann die ganze Lebensreform Bewegung ausmacht. Und das sind ja dann doch eher junge Erwachsene gewesen, die sich in diesen Siedlungsgemeinschaften gefunden haben. Und auch ein bisschen typisch dann nochmal für die 20er Jahre dann in diesen völkischen Formen. Obwohl es auch Siedlungen schon im Kaiserreich gegeben hat, das stimmt. Also also wie das Verhältnis da ist, ich sehe es eher so ein bisschen generationell angelegt. Das sind sicherlich keine Welten dazwischen. Auch in manchen Wandervogelbünden waren Juden schon nicht mehr geduldet. Auch da waren schon so deutsch-völkische Positionen, haben sich da früh artikuliert und speziell dann, als der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen ist. Und da ist auch im Wandervogel ist im Grunde diese völkischen Richtungen haben da sehr ein großes Gewicht gehabt. Und von dieser vermeintlichen unpolitisch sein ist eigentlich auch nicht mehr viel übrig geblieben. Das blieb zwar weiterhin das Selbstbild, dass man ja nur jugendbewegt sei und nicht politisch. Das kann man aber nur so deuten, dass man das dann alles sozusagen ausgeblendet hat, dass eben Juden nicht dulden, dann eben. Also als ob das nicht politisch wäre, ja. So nicht nachvollziehbar heute.
Man findet hier im Wald ja auch so eine eher so ein bisschen improvisierte Tafel, wo genau dem gedacht wird, ne? Dass da steht irgendwie, dass eben einige dann der Jugendbewegten auch mitmarschierten bei der Hitlerjugend und auch vorne wegliefen. Also ein bisschen selbstkritisch auch dort.
Also das Wissen darum, das ist ja auch nicht erst gestern gewesen, also die Auseinandersetzung damit, was für ein Erbe heutige Jugendbewegte sozusagen im Gepäck haben, ist natürlich, ich sage es mal, so alt wie das Archiv hier. Also das gehört schon auch dazu, sich darüber klar zu werden, dass man diese Zielrichtung, dass die von Anfang an da präsent waren und die Ausrichtung dieses Ortes als ein wirklich demokratisch verfasster und auch ein Ort der offenen Bildungsarbeit, der muss sich damit auseinandersetzen und tut das auch.
Also ich finde nur irgendwie in Gedanken spannend, was wir auch gestern im Archiv gehört haben und diese Inhalte, die sich mit der Jugendbewegung und dieser Reformbewegung weitergefasst verbinden, also Vegetarismus, Licht, Luft und Sonne, auch Mann und Frau irgendwie zusammen, so Lockerung im Miteinander der Geschlechter und Natur, auch so Loslösen von autoritären Strukturen und Denken. Das sind ja Dinge, die sind irgendwie total präsent, auch in unserer Zeit. Und dann denkt man, wow, was es da schon alles so gegeben hat. Und dann, wenn man jetzt hört von so einer Siedlung Donnershag oder auch wie das von der Hitlerjugend vereinnahmt wurde und auch in der DDR, ne, wurde ja auch gewandert. Mhm. Also wenn man weltweit guckt, wahrscheinlich in ganz vielen Kulturen, wird irgendwie dann so das Jugendbewegtsein und Wandern irgendwie auch wieder in eine andere Richtung vereinnahmt. Also wie empfindlich oder wie offen das irgendwie auch ist, und dass das irgendwie vereinnahmt wird oder irgendwie entgleitet, vielleicht auch von sich heraus, beschäftigt mich so manchmal so ein bisschen dabei.
Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich denke auch, dass das Wandern an sich, wenn man das sozusagen über diese 100 Jahre, die wir, oder 120 Jahre, die wir da mit der, die wir die Jugendbewegung verfolgen, kein Wert an sich ist. Also dazu ist das wirklich viel zu leicht überformbar, vereinnahmbar und so weiter. Und auch das Draußensein an sich, ja, ist kein Wert. Also ich denke, das muss schon jeweils neu erkundet und erfasst werden, wofür das denn stehen soll. Also soll es eine Abwendung sein von der Zivilisation, von Menschen, von sozialen Fragen, oder ist es ein Weg hin zu solchen Themen und befähigt es einen dazu, Partei zu ergreifen für dafür, dass Missstände abgewendet werden. Also wozu wird es genutzt? Das ist die Frage. Und nicht sozusagen das Wandern an sich, das nicht bekleidet sein an sich oder so. Also ich denke, da kommt es schon drauf an, nachzuschauen, wes Geistes Kind diejenigen sind, die einen dazu einladen oder die einen ja sozusagen da auf diese Spur setzen wollen. Wandern ist nicht gleich Wandern. Also es hat ja auch, kann ja auch eine staatstragende Komponente haben. Also ich habe noch Walter Scheel im Ohr oder auch also so Bundespräsidenten Köhler, der hier gewandert ist. Also auch diese Komponente hat es ja. Ja, ich erwandere mir mein Land und bringe das zusammen. Möchte ich das? Schließe ich mich dem an? Stehe ich dem kritisch gegenüber? Das ist ja nicht gesagt. Also ich finde, das wird auch wir haben in letzter Zeit ja so einige Ausstellungen auch zu dem Thema gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie das wahrgenommen haben. Wir hatten hier in Eisenach eine, da war nämlich der Deutsche Wandertag zu Besuch vor 2 Jahren. Da hatte auch der Kollege hatte da eine größere Ausstellung dazu gemacht und darauf rekurriert. Wir hatten im Germanischen Nationalmuseum, ging es um das Wandern als deutsche Lust sozusagen. Und ich glaube, auch im Historischen Museum in Berlin gab es eine Ausstellung zum Wandern in der Kunst. Also insofern hat wirklich sehr viele Spielarten. Dass es ein bisschen was Deutsches ist, dabei würde ich schon bleiben. Dass man überall auf der Welt wandert, das stimmt wohl so nicht. Ich habe jetzt gerade gestern so ein Interview mit einem syrischen, mit einem Syrer, der hier in Deutschland gelandet ist, der sagte, in unserer Sprache haben wir gar kein Wort dafür, musste er sich erst aneignen, also sich klar zu machen, wofür steht denn Wandern? Klar, Übersetzung, irgendwie kriegt man es schon hin, aber es ist was anderes, er hat das in seiner Sprache nicht.
Das ist ja schon spannend, ja. Das gibt natürlich jetzt wahrscheinlich auch einige Verfechter, die jetzt hier heftig intervenieren würden, die dann wahrscheinlich sagen würden, einfach das verbunden sein mit der Natur, mit dem Sinnen, das alleine ist schon vielleicht ein Wert für sich. Leonida, würdest du vielleicht zustimmen, oder?
Ja, es ist ein Wert für sich, vielleicht noch gepaart mit einer anderen Komponente. Also geht man in Gemeinschaft, wandert man in Gemeinschaft und hat eben dann durch dieses Gemeinschaftserlebnis eine weitere Komponente, indem man ja die Natur erlebt oder singt. Ist das, ja, vielleicht ist das nochmal eine Komponente. Weiß nicht, ob das genug ist, oder es gibt ja vielleicht auch viele Leute, die alleine wandern und pilgern und diese Reise nach innen für sich nutzen oder die Zeit alleine mit der Natur, in der Natur zu sein, für sich nutzen. Und ich denke mal, es braucht vielleicht schon noch eine Komponente oder ja, warum wandere ich denn? Warum gehe ich denn los? Was verfolge ich denn? Wir hatten ja auch das Gespräch mit Hildegard Kurt und sie hatte das ja auch genannt in ihrer Lebendigkeitswerkstatt, dass es vom Sehen zum Erkennen geht. Das ist jetzt nicht ausschließlich aufs Wandern zu übertragen, aber vielleicht auch als eine Haltung, die auch damit zu verknüpfen ist, auch mit dem in Kontakt treten mit der Natur und die Natur nicht als Objekt oder Mittel zum Zweck sehen, sondern auch als belebte Natur, in der quasi alles auch lebendig ist und in der ich eine Art von Gegenüber finden kann.
Was ja auch häufig angeführt wird und was mir immer mal für mich eine Herausforderung ist, aber ich dem mehr und mehr folge, dass quasi das sinnliche Erleben ja vor dem Verstand kommt. Ne? Also unser Gehirn empfängt minütlich Milliarden von Eindrücken, die es irgendwie sortiert in wichtig und was nicht wichtig ist, fällt irgendwie in den Filter, wird unterbewusst gelöscht, aber empfangen tut es das Gehirn irgendwie doch. Vielleicht. Das ist die Frage. Ich glaube, das ist noch nicht abschließend geklärt. Und da gibt es eben nicht wenige, die sagen, das passiert eben auch beim Wandern, dass man noch bevor man versteht und bewusst erfährt, erfährt der Körper eben diese Sinneseindrücke und auch wenn wir es nicht begreifen oder gar nicht reflektieren bewusst, sind wir aber doch anders in der Welt oder überhaupt deutlicher in der Welt. Das ist so die offene Frage. Jetzt sind wir aber ziemlich weit weggekommen von diesem Stein, vor dem wir zum Stehen kamen.
Naja, ich finde es schon sehr interessant, weil ich persönlich auch viele, also das teile und auch diese von den Erlebnissen, die Sie gerade so ein bisschen beschrieben haben, die sich da einstellen können, würde ich sofort zustimmen. Und meine Skepsis rührt nur so ein bisschen her aus diesem Wissen um die Vereinnahmung dieser wandernden Jugend. Und das kann ich jetzt nicht so ganz abschalten und bleibt auch so ein bisschen dabei, dass so ein bisschen hingucken zumindest, wenn es diese Tendenzen gibt, wofür soll denn das stehen oder wofür wird es denn gebraucht? Das ist auf jeden Fall, lehrt der Blick in die Geschichte, nicht zu unterschätzen. Ja, trotz dieser, obwohl ich dem gut zustimmen kann, was Sie da auch als elementares Empfinden, was mich in Verbindung bringt mit Naturumgebung. Das kann ich gut nachvollziehen und denke doch, wir sind dann ja auch Kinder unserer Zeit und haben da schon Prägungen mitbekommen, die uns das so empfinden lassen. Und in mancher Hinsicht haben wir hier Glück über die Prägungen, die wir so mitbekommen haben, dass wir das so empfinden können und nicht destruktiv verwenden. Ja.
Das Schöne am Wandern ist ja auch, dass wir jetzt noch eine ganze Wegestrecke vor uns haben und da noch drüber nachdenken können. Und wenn wir Glück haben, treffen wir unterwegs noch jemand in Thurn-Hosbach und dann in Sontra gucken wir uns die, sollen wir uns die Tinkstätte anschauen? Letzter Tipp?
Naja, wer auf dem Denkweg unterwegs ist, sollte das unbedingt mitnehmen, natürlich, ja.
Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns an der Stelle und wünschen eine gute Abfahrt. Kann man das so sagen?
Ja, es geht jetzt hier richtig runter. Ich werde mein E-Bike nehmen und hier mich so langsam runterrollen lassen. Schön bremsen zwischendurch, ja.
Na, vielen Dank und das nächste Mal, sage ich mal, sehen wir uns im Archiv wieder auf der Jugendburg, aber dann mit einer Gruppe.
In großer Runde, toll. Herzlich willkommen schon jetzt.